In der April-Ausgabe des Episodencafés widmen wir uns der Next Generation-Episode Der Kampf um das Klingonische Reich, die den Übergang von der 4. zur 5. Staffel der Serie darstellt. An den Mikrofonen sitzen wie gewohnt Malte Kirchner
und Jan-Patrick Schlame, der jetzt erstmal einen kurzen Überblick über den Zweiteiler gibt.
Captain Picard war ja bekanntermaßen vom mittlerweile verstorbenen klingonischen Kanzler Campek ausgewählt worden, um dessen Nachfolger Ritus zu überwachen. Als er diese Pflicht nun erledigen und Gauron zum neuen Kanzler ernennen will, gibt es aber eine ganze Menge Probleme. Denn Löscher und Betor, die Schwestern des bösen Duras, der ja von Worf getötet wurde, wollen Toral, den Sohn von Duras, zum Kanzler ernennen lassen. Picard steckt dadurch in einer Zwickmühle. Gaurons Kräfte sind schwächer als die von Löscher und Betor, aber immerhin ist Gauron gegenüber der Föderation nicht so feindlich eingestellt, wie es die Schwestern sind. Trotz allem ernennt Picard Gauron zum Kanzler und sofort entbrennt der titelgebende Bürgerkrieg. Der Haken an der Sache ist, dass Picard sich heraushalten muss, damit die Föderation nicht in den Krieg verstrickt wird. Und so steht Gauron ziemlich alleine da, bis Worf sich auf seine Seite stellt. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn Worf hofft, dass seine Ehre wiederhergestellt wird, falls Gauron siegen sollte. Aber die Sache wird noch komplizierter, als man erfährt, dass zu allem Überfluss die Romulaner die Schwestern von Duras unterstützen. Als er das herausfindet, mischt sich dann auch Picard ein. Mit einem Tachyon geht das, kennt er die klingonisch-romulanische Grenze, und schließlich gelingt es Data, den romulanischen Nachschub aufzuspüren, womit sich die Romulaner zurückziehen. Worf wurde indes gekidnappt, um Betor zur Frau zu nehmen und mit ihr zusammen Toral zu erziehen, aber Worf weigert sich natürlich. Als Worfs Bruder Kern kommt, um ihn zu befreien, wird Toral gefangen genommen, Löscher und Betor können aber entkommen, nachdem sie eingesehen haben, dass sie ohne die Hilfe der Romulaner verlieren werden. Und so wird Gauron der neue Führer des klingonischen Hohen Rates, Worfs Ehre wird wiederhergestellt und die Crew der Enterprise hat Tasha Yars Tochter, die Romulanerin Sela, kennengelernt. Soweit zur Inhaltsangabe. Wie man unschwer erkennen kann, überschlagen sich hier die Zusammenhänge. Und wer die vorangegangenen Staffeln nicht aufmerksam verfolgt hat, der ist hoffnungslos verloren. Für alle anderen stellt der Kampf um das Klingonische Reich einen Höhepunkt der Next Generation dar. Seit der 3. Staffel wurde die Rahmenhandlung für diesen Zweiteiler vorbereitet, in dem Worf als Sohn eines Verräters angeklagt wurde, in dem Picard als Überwacher des Nachfolgeritus bestimmt wurde und in dem Tasha Yar mit der Enterprise C in der Vergangenheit strandete. Man kann wohl sagen, dass der Handlungsbogen um die Klingonen der aufwendigste ist, den Next Generation zu bieten hat. Und eben das macht diesen Zweiteiler in meinen Augen auch zu einer der besten Episoden der ganzen Serie. Dazu kommt, dass die Umsetzung überaus gelungen ist. Zum einen wird, vor allem im ersten Teil, die Spannung kontinuierlich aufgebaut. Zum anderen ist der dargestellte Konflikt sehr interessant, weil es keine Musterlösung gibt. Man hat den Eindruck, dass Picards Entscheidung falsch sein wird, egal ob er nun Gauron oder Toral zum Führer ernennt. Aber nichts tun kann er ja auch nicht. Und so muss er dann in den sauren Apfel beißen und er ernennt Gauron zum Führer. Beinahe wäre das Resultat verheerend gewesen, denn um ein Haar hätte Gauron den Kampf verloren und damit wären Löscher und Betor quasi an der Macht gewesen. Für die Föderation hätte dieses Bündnis zwischen Romulanern und Klingonen den Untergang bedeuten können. Weil der Konflikt eine solche Tragweite hat und weil er glaubwürdig geschildert ist, kann man als Zuschauer eigentlich nur noch gebannt vor dem Fernseher sitzen und von der ersten bis zur letzten Minute staunend verfolgen, wie weit sich Next Generation in den vergangenen 4 Jahren schon entwickelt hat.
Viele Einblicke in das Reich der Klingonen, zugleich schafft man aber auch Problemstoff für die Zukunft. Dadurch, dass sich seit der 3. Staffel das ganze Geschehen in der Klingonenwelt um eine Handvoll Charaktere dreht und vor allen Dingen immer wieder Worf, wirkt das angeblich so große Imperium recht zweidimensional. Man muss schon staunen, dass es für den Kanzlerposten gerade mal 2 Kandidaten gibt und vor allen Dingen, dass sich im daraufhin entstehenden Konflikt alle Klingonen auf eine der beiden Seiten aufteilen. Dies steht in einem krassen Widerspruch zur späteren Klingonendarstellung in DS9, die weitaus tiefgründiger ist und wo vor allen Dingen der politische Aspekt realistischer wirkt, da zwar Loyalität existiert, aber eben nicht bedingungslos ist. Doch darf man diesen Zweiteiler einem dermaßen harten Vergleich unterziehen? Wahrscheinlich eher nicht, denn zu Zeiten von TNG war der Kampf ums Klingonische Reich ein Meilenstein. Mit dieser Episode besiegelte man die Entwicklung zu einem vertrauten Universum mit wenigen, aber starken Gegnern. Statt dem Alien der Woche wählte man nunmehr bestimmte Spezies wie die Klingonen, Romulaner und Ferengi, denen man auch bestimmte Charakteristika geben konnte, da sie eben wieder auftauchen und nicht nur Bestandteil einer Episode waren. Mit diesem Zweiteiler nun geht man in die nächste Stufe dieser Entwicklung, dass man diese Spezies nicht einfach nur häufiger sieht, sondern dass auch gezielte Zusammenhänge zur Föderation und speziell zur Enterprise hergestellt werden. Einerseits Worfs Einsatz im Bürgerkrieg, aber auch die Tochter von Tascha Yar bei den Romulanern. Wir haben es nicht länger mit in sich abgeschlossenen Spezies zu tun, sondern man kommt kaum noch umhin, nicht mit ihnen konfrontiert zu sein. Dieser über die Episode hinausgehende Aspekt verleiht dem Zweiteiler neben den von Jan bereits angesprochenen inhaltlichen Qualitäten eine besondere Bedeutung in der gesamten Serie. DS9 zeigt leider, dass das Universum dadurch zwangsläufig auch kleiner wurde, der Alpha-Quadrant überschaubarer, aber die Vorteile überwiegen in letzter Konsequenz. Aber das führt mich gleich zu der Frage, womit wir auch beim Frage-Antwort-Teil wären, was du, Jan, denn vom Auftreten Torals hältst. Bringt man mit ihm nicht einen Gegner für Gauron ein, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist bzw. den Eindruck erweckt?
Für sich genommen ist Toral in der Tat ein Schwächling, der niemandem etwas entgegenzusetzen hat. Zum einen kann er es körperlich nicht mit einem Konkurrenten wie Gauron aufnehmen, zum anderen hat er keine ernstzunehmenden Heldentaten vorzuweisen, auf die er seine Legitimation stützen könnte. Dass Pekar ihn ablehnen würde, war eigentlich vorhersehbar. Allerdings haben Löscher und Betur ja einen Schritt weiter gedacht. Ihnen war wohl klar, dass Pekar Toral nicht zum neuen Kanzler ernennen würde. Aber sie hatten zu Recht damit gerechnet, dass im folgenden Bürgerkrieg ihr Haus die größere Unterstützung erhalten würde. Wenn sie den Krieg gewonnen hätten, dann hätten die beiden Schwestern de facto das Reich regiert, weil Toral ihnen hörig war. Das hätte ihnen außerdem eine weitere angenehme Perspektive beschert. Sie hätten nach dem Sieg über Gauron behaupten können, dass die Föderation gegen sie gewesen sei, weil Pekar Toral keine Chance eingeräumt hätte. Zusammen mit den Romulanern hätten sie also ohne Schwierigkeiten eine Front gegen die Föderation bilden können. Der Knackpunkt an diesem ganzen Gedankengang ist halt bloß, dass sie den Bürgerkrieg verloren haben. Aber daran hätte wohl auch ein stärkerer Kandidat auf ihrer Seite nichts ändern können. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Wie ja bereits erwähnt, ist diese Episode vollgestopft mit Zusammenhängen und Handlungsfäden. Meinst du, dass man dem Zuschauer damit zu viel zumutet? Oder begrüßt du diese Anhäufung von Zusammenhängen, die bis in die zweite Season zurückreichen, Malte?
Man muss diese Neuerung natürlich differenziert betrachten. Sie beinhaltet entschiedene Vorteile als auch mögliche Gefahren. Als entschiedener Vorteil ist wohl anzusehen, dass man sich damit künftig der Alien-der-Woche-Problematik entzieht und dadurch auch an Storylines ansetzt, die sich wunderbar zum Weitererzählen eignen und bei denen es schade gewesen wäre, wenn man sie genauso hätte brachliegen lassen wie andere der ersten Staffeln. Ich denke, dass durch die Zusammenhänge die Serie ein Profil gewinnt, da die einzelnen Episoden dadurch nicht mehr nur die Hauptdarsteller und den Seriennamen gemein haben, sondern eben auch die Storylines aneinander anknüpfen. Der Zuschauer lernt die Spezies genauso wie die TNG-Crew näher kennen und vermag sie künftig auch einzuschätzen, was die Sache wesentlich spannender macht, als mit einer unbekannten Spezies konfrontiert zu sein, deren Verhalten nicht vorab einzuschätzen ist und insofern auch keine großen Überraschungen in Form von unerwarteten Wendungen beinhaltet. Als Gefahr ist dagegen ganz klar anzusehen, dass das Verständnis einer Episode, sollte man nicht die notwendigen Folgen davor gesehen haben, stark beeinträchtigt sein kann. Gerade bei TNG waren es viele Gelegenheitsgucker, die einschalteten und bei denen dann dementsprechend auch die Gefahr bestand, dass sie die Serie nicht in jeder Episode mitverfolgt haben. Dennoch setzt sich das Zusammenhangsprinzip bei späteren Science-Fiction-Serien und Trek ja durch, wie gerade DS9 beweist, allerdings auch mit der Einschränkung, dass die Quoten von TNG stets unerreicht blieben. Natürlich spielt auch das Überangebot dabei eine wesentliche Rolle, dennoch darf man diesen entscheidenden Aspekt im Hinblick auf die Gelegenheitsgucker hinsichtlich der Entwicklung nicht unterschätzen. Dass die regelmäßigen Zuschauer allerdings von der Quantität der Zusammenhänge überfordert sind, glaube ich dagegen weniger. Natürlich können einem durch einmaliges Betrachten der Episode nicht auf einem Schlag alle Zusammenhänge der Episode bewusst werden. Dennoch sollte regelmäßiges Schauen der vorherigen Staffeln ausreichen, um die Story grundsätzlich gut nachvollziehen zu können, vor allen Dingen die Vorgeschichte. Doch zu meiner nächsten Frage an dich, Jan. Machtpolitisch ist das Eingreifen Picards ja ein von der Föderation aus gesehen sinnvoller taktischer Schritt, um später nicht in der Verliererrolle zu sein. Hat Picard allerdings ein Recht dazu, sich in die Beziehung der Romulaner zu den Klingonen einzumischen? Auch wenn diese verdeckt operierten, betraf dies die Föderation nur indirekt, sodass ein Eingreifen eigentlich unter Einmischungsgesichtspunkten kaum zu rechtfertigen ist. Dazu kommt noch, dass man den Romulanern damit praktisch einen Kriegsgrund serviert, wo sie doch schon bei einem Schiff an der Grenze zu ihrem Territorium stutzig wurden.
Was Picard da veranstaltet, ist in der Tat sehr gewagt. Wie du schon sagst, haben die Romulaner nie lange gefackelt, sobald ein Sternenflottenschiff in die neutrale Zone einflog, sondern sofort ihrerseits Schiffe geschickt, um die Eindringlinge zu vertreiben. Nun stellt sich die Frage, wie es denn mit der Geografie im Quadranten aussieht. Dass es eine neutrale Zone zwischen dem Territorium der Föderation und dem der Romulaner gibt, ist ja bekannt. Da wäre es nur logisch, dass es eine ähnliche Zone auch zwischen den Gebieten von Romulanern und Klingonen gibt. Man fragt sich, weshalb die Sternenflotte das Recht haben soll, in dieses Gebiet einzufliegen. Da aber weder die Klingonen noch die Romulaner offiziell protestieren, darf die Föderation offenbar Schiffe in dieses Grenzgebiet einfliegen lassen. Aber selbst wenn man das jetzt als gegeben nimmt, bleiben dennoch einige Fragen unbeantwortet. Warum ziehen sich zum Beispiel die Romulaner auf ganzer Linie zurück, nachdem gerade mal 3 ihrer Schiffe entdeckt wurden? Man hätte tausende von Ausreden für die Anwesenheit dieser Schiffe finden können und gleichzeitig mit anderen Schiffen die Lücken im Tachyonennetz ausnutzen können. Außerdem, da die Romulaner ja wissen, wie groß das Tachyonennetz ist, warum haben sie nicht einfach eine längere Flugzeit in Kauf genommen und es umflogen? Das hätte zwar bedeutet, dass Löscher und Betor länger ohne Nachschub hätten auskommen müssen, aber zumindest wäre sichergestellt gewesen, dass der Nachschub überhaupt ankommt. Aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Ich denke schon, dass Picard ein Recht hatte, sich einzumischen. Immerhin ist Gauron durch Picards Erlass der Kanzler der Klingonen. Und Gauron hat die Beziehung zu den Romulanern jedenfalls nicht in die Wege geleitet. Also ist die Verbindung zwischen Klingonen und Romulanern keine offizielle Angelegenheit und die Einmischung seitens Picard damit kein Angriff auf die Souveränität einer der beiden Parteien. Aber kommen wir zu meiner letzten Frage. Wie hat es dir gefallen, dass die Crew der Enterprise in dieser Doppelfolge auf diverse Schiffe verstreut wurde? Bisher war es ja immer die Stärke der Crew gewesen, gemeinsam von der Enterprise aus ein Problem zu lösen. Und jetzt werden alle bekannten und bewährten Strukturen auseinandergerissen. Hältst du das nicht für viel zu gewagt, Malte?
In gewisser Weise ist es schon ziemlich waghalsig, diese Aufteilung. Als Einheit war die Enterprise-Crew ja immer ein gutes Team, da die verschiedenen Ansichten der Charaktere immer bei der Abwägung der Lösung einer Situation vor folgenschweren Irrtümern schützten. Nun ist aber die Situation so, dass die einzelnen Charaktere mit Crews zusammenarbeiten müssen, die sie nicht kennen und auch nicht näher kennenlernen werden. Aus Picards Sicht mag das vielleicht Sinn machen, da bei der Ausführung der Mission über die Schiffe hinaus die Crew ja durchaus zusammenarbeitet. Andererseits wäre es sicherlich taktisch klüger gewesen, eben zu Taktikzwecken sie an Bord der Enterprise zu haben, da die Ausführung der Lösungen und Befehle sicherlich auch von anderen Offizieren hätte durchgeführt werden können. In erster Linie ging es wohl eher nur darum, dass man die Data-Problematik als Captain eines Schiffes aufzeigen wollte. Das wurde ja auch schon vorher angedeutet, als Picard die Kommandos verteilte und Data dabei zunächst nicht berücksichtigt wurde. Dadurch, dass Data durch ein eigenmächtiges Manöver, was der erste Offizier ablehnte, die Mission zum Erfolg machte, gab man der Aufteilung letztlich einen Sinn. Da dies aber kaum vorherzusehen war, hätte es auch gereicht, die Stammbesatzung auf den anderen Schiffen so zu belassen, da es für Manövrierung im Tachyonennetz kaum eines fähigen Kommandanten bedarf, da es ja grundsätzlich erstmal keinen Entscheidungsbedarf gibt.
Und das war sie auch schon wieder, die 7. Ausgabe des Episodencafés. Wir freuen uns wie immer über Kritik, Fragen und Anregungen, die Sie uns wie gewohnt an unsere E-Mail-Adresse epcafé@startrek-index.de schicken können. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum Mai.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.